Hot call. Hot call.
Ich denke, ich bin Profifußballer und bin da nicht zum Lieblingstüchle.
Lass von mir hören. Respekt!
Ich habe fertig.
Herzlich willkommen zurück zum Doppelsturm. Diese Woche mal wieder haben wir einen Gast dabei, der Raffi, ein alter Schulkollege von mir. Vielleicht willst du dich gerade selber mal kurz vorstellen, Raffi.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Bin sehr gespannt, auf was wir da über die nächsten paar Minuten zusammen reden. Ich und der Linus sind da zusammen ins Gymi. Erste bis dritte Klasse, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Bis du dann weiter ist. Ja. Oder ist zweite, hast du mich schon verloren. Ja. Hat sich so lange angefühlt mit dir. Aber seit dort sind wir eigentlich immer wieder ein bisschen in Kontakt geblieben. Beide momentan ein bisschen das Jet-Setter-Life am geniessen. Oder zumindest du momentan, Linus. Wir gehen voll, weit zurück.
Du bist auch ein alter Podcast-Fuchs. Hast deinen eigenen Podcast. Ich werde auch kurz schnell ein bisschen Werbung machen. Fika Time. Du hast ja auch in Schweden studiert. Darum wahrscheinlich den Namen. Schaut vorbei. Um was geht es denn genau? Um was redet ihr dort?
Hey, es ist eigentlich ein ganzer Kaffeepause-Podcast, wo wir ein Stündchen, 40 Minuten bis ein Stündchen, mit verschiedenen Gästen zusammenhocken und auf Englisch über Gott und die Welt, ein bisschen über alle Themen redet und Spiele spielen. Also es ist sehr leichte Unterhaltung eigentlich bei uns, wo es nicht so viel Vorbereitung braucht,
wie wenn's mal jetzt bei euch machst.
Was meinst du? Wir haben Sport im Allgemeinen gehabt, jetzt können wir jetzt sicher dann mal ein bisschen Vertiefungen, aber es ist jede Woche oder jede Folge ist jemand anders verantwortlich für die Organisation und durch das kommt es immer ein bisschen darauf an, was gerade momentan ansteht oder auch was für ein Gast das kommt, damit es ein bisschen spannend ist, miteinander zu schwätzen.
Sehr gut. Also eben, wenn du mal Schweizerdeutsche Ausgabe machst, dann kannst du mich gerne einladen.
Kommt bald.
Sehr gut. Wie letzte Woche schon erwähnt, bin ich zurückgereist in die Schweiz, bin am Samstag auch noch obligatorisch das letzte Grund gereist und an Match zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel. Es war eher trostlos, dass ich für den Scheiß 60 Stutz ausgeben musste. Also hätte ich gerne anders investiert. Es war so ein Scheißspiel, ganz ehrlich. Es für einen Klassiker irgendwie gar keine Emotionen im Spiel. Ich weiss nicht, haben die die Partie mitverfolgt? Wie haben die es gesehen?
Ja, es ist schon, also zuerst mal noch hoi von meiner Seite, vom Team, danke fürs Intro, Linus. es ist ziemlich magere Kost gsi, nicht wirklich, wenn man unter einem Klassiker versteht, also wenn man sagt, Klassiker, ja, per Definition ist FCZ gegen den FCB, ja, dann ist es Klassiker gsi, aber sonst, ja, haben, also vor allem Basler Seite hat irgendwie den Sieg relativ wenig gesucht, muss ich sagen. Vom FCZ sind da noch ein bisschen spannendere Akzente zum Teil gekommen, gerade vom Okita, wo jetzt die letzten paar Matches sehr gute Figur gemacht hat. Aber ja, absolut. Also, FCB muss sich warm anlegen, wenn sie den zweiten Platz noch erreichen wollen, auch wenn Konkurrenz noch so ein bisschen momentümlich ist. Aber gleich, ja, so macht man keinen grossen Sprung mehr, habe ich irgendwie das Gefühl.
Ja, es ist relativ, also der FCZ hat eigentlich nicht schlecht gespielt. Sie sind sehr zielstrebig und aggressiv drauf gewesen, habe ich gefunden. Aber vom FC Basel ist wirklich nicht viel gekommen. Es ist sehr ideenlos auch gewesen, habe ich gefunden. Und wie du sagst, stimmt, die Intensität hat extrem gefehlt. Das ist wirklich, hat sich ziemlich gezeigt. Ich bin
überrascht, dass Basel dann eigentlich mit dem 1-0 in Führung gegangen ist. Ich meine, es ist aus dem Nix gekommen, es war ihre erste Chance gewesen. Da haben sie ja gerade prompt das Goal geschossen mit dem Lopez, wo erneut auf links verteidigt. Finde ich auch immer noch speziell. Irgendwie kann ich einen Rechtsfuß, der dann über links kommt, aber eben, das Goal kann er dann halt schön reinschieben, wenn er über die linke Seite kommt. Aber ich meine, nachher haben sie sich auf dem 1-0 ausgeruht und ist dann gar nicht mehr passiert irgendwie. Und ich finde dann auch, eben, am Ende verdient dann das Unentschiedene noch erhalten. Und ich meine, Zürich hat dann die weitaus bessere Chancen gehabt. Also, ja, erst am Ende hat dann Basel die zwei grossen Chancen gehabt, die sie dann ja gleichlich vergeben haben. Yes, aber eben, das Stadion war ein gutes Gefühl gewesen. Ich weiss nicht, wie ihr das auch miterlebt. Eben, Raffi, du wohnst ja in Zürich. Der Hype um die FCZ ist schon schon momentan spürbar der Stadt auch, gell?
Ja, definitiv. Man merkt sicher auch seit der Rückrunde wieder, dass ein Aufwärtstrend da ist. Natürlich seit letzter Saison ist Begeisterung zurück in der Stadt Zürich, zumindest bei den FCZ-Fans. Aber ich glaube, es ist eigentlich eine coole Stimmung im letzten Grund, die letzten paar, also zumindest in der Rückrunde. Und das macht auch ein bisschen mehr Spass, zum wieder ins Stadion gehen. Also sie machen gute Werbung in eigener Sache momentan, finde ich.
Yes. Tim, wie siehst du das aus der Perspektive von St. Gallen oder respektive Genf aus? Spürst du die Euphorie an der Stadt Zürich?
Ich sage jetzt persönlich in der Stadt Zürich nicht wahnsinnig, aber ich finde es schon, es ist cool, jeder zusätzliche Verein, der so viele Zuschauer anlocken kann, sowohl die Heim wie vor allem auch auswärts, wie es beim FCZ wirklich die Saison sehr eindrücklich stattfindet, ist ein Geschenk für die Liga. Auch wenn dann der zweite Fußball ja nicht unbedingt an das ankommt. Man kann sich mittlerweile so ein bisschen in der Super League, also ein bisschen auf Fankultur, bezogen ein bisschen mehr identifizieren. Genau. Was ich jetzt schon noch spannend finde, wie jetzt der Heiko-Vogel-Effekt auch so ein bisschen weg ist beim FCB, muss man sagen. Es ist am Anfang, hat man irgendwie das Gefühl gehabt, ja, da könnte sich der Platz jetzt wirklich wenden. Jetzt noch mal Alex Frey, wie der Heiko-Vogel die ersten paar Matches irgendwie, ja, wirklich, gut geführt hat und irgendwie, es sind stärkere Resultate gezeigt worden, aber mittlerweile ist er beim etwa gleichen Punkt im Schnitt wie der Alex Frey. Und ja, also wenn jetzt gegen Nizza da nicht viel raus schaut in der nächsten Conference League Runde, dann wird man sich über die Meisterschaft definieren. Und ja, da klar, man ist immer noch näher dran am zweiten Platz. Der geht natürlich weit weg, aber trotzdem muss man sich schon irgendwie so etwas überlegen.
Aber man muss auch sehen, dass die Liga sehr eng zusammengerückt ist, außer die IB natürlich, wo einsam an der Spitze ist. Aber ich glaube, es sind irgendwie 2-3 Punkte, wo da das Mittelfeld auseinander liegt. Durch das ist schon immer noch sehr viel möglich. Aber wie du sagst, der Trend zeigt eher wieder gegenüber. Die Euphorie ist wieder ein bisschen verflogen.
Das ja, mega. So. Ich bin auch überrascht gewesen, dass der Zeki am Duni nicht gespielt hat. Vielleicht hätte man ihn auch schonen jetzt wegen dem Dunstig. Sie haben dann noch einen weiteren Ausfall gehabt, mit Galafiori, der noch ausgefallen ist. Also ich bin gespannt, was für eine Mannschaft sie auf den Platz stellen am Dunstig gegen Nizza daheim. Ob sie da überhaupt eine Chance haben. Ich, ganz ehrlich, ich weiss nicht, wie ich es gesehen habe. Ich sehe da eher unrealistische Chancen da weiterzukommen. Ich glaube, das wird eine klare Machtdemonstration werden.
Also, dass man den am Duni geschont hat, muss ich sagen, finde ich keine dumme Entscheidung. Der ist ja noch mit einem Icepack irgendwie auf dem Bein auf der Bank geguckt, bevor er eingewechselt worden ist. Und man weiss, dass er der Unterschiedsspieler ist in dieser Saison für den FC Basel. Und ja, wenn man jetzt da in dieser Woche Priorität auf die Conference League gesetzt hat, auf das Weiterkommen dort, das Potenzielles, verstehe ich, dass man ihn und auch den Zekiri geschont hat, weil die zwei sind die einzigen, die da irgendwie beim FCB wahrscheinlich, ja, gewisse Akzente können setzen gegen Nizza. Aber klar, also jetzt wird's schwierig, in der nächsten Runde und, hey, ist trotzdem eine starke Leistung international gesehen vom FCB die Saison. Es wird auch wieder viel bringen im, UEFA-Koeffizient für die kommenden Jahre. Aber eben, wenn man dann jetzt rausgeht quasi und eigentlich keinen richtig coolen Gegner besitzt, also coolen Gegner, das sage ich jetzt aus der, ja, so ein bisschen westeuropäisch-sportlicher Sicht rausgehauen hat, man hat auch vielleicht noch ein bisschen Glück gehabt bei Traps von Spohr, dann ist es schon ein bisschen.
Also du meinst einfach aus St. Gallen-Perspektive sagst du das jetzt einfach, oder?
Die setzt sich der FCB die Saison selber. Also ich meine, da muss man jetzt gar niemand anderem etwas vorwerfen als am FCB selber, wo sich jede Saison irgendwie, ja, kein Ziel ist irgendwie hoch genug. Sorry.
Ja, aber darum ist ja das mit dem Schonen ist irgendwie durch auch noch ein bisschen speziell, weil der FCB möchte nächste Saison ja auch wieder international spielen. Und sie definieren sich auch über die Platzierung in der Liga. Als ganz klare Ziel haben sie sich ja gesetzt, der zweite Platz. Und durch das nachher so einen Schlüsselspieler in dieser Phase von der Saison zu schonen, ja, finde ich schon noch speziell, hat mich schon überrascht. Aber ja, wenn er wirklich irgendwie eine Blessur gehabt hat oder sonst schon ein bisschen angeschlagen ist, dann macht es natürlich absolut
jetzt, Sinn. Genau. Eben, Donnerstag ist es soweit. Wir werden jetzt sehen, was das Resultat ist. Heute ist auch noch verkündet worden, dass der Michi Lang, ist ein St. Gallen-Kollege von dir, Tim, ich weiß gar nicht, seinen Vertrag verlängert hat bis 2025. Genau. Noch eine kleine kurze Nachkurzitz. Yes.
Das ist eine von meinen ersten Erinnerungen im Fußballstadion ist, wo der Michi Lang die Fahrprüfung gemacht hat, wo er noch beim FC St. Gallen gespielt hat, und da hat man dann gross vor dem Spiel irgendwie gegen GC oder so, hat man da auf der Leinwand gezeigt, wie er seine Fahrprüfung bestanden hat, und irgendwie, ja, hat man nie gedacht, dass der dann mal beim FCB dann seine Karriere sogar beenden wird. Das ist doch, ja, tut schon ein bisschen weh.
Da sieht man, was wir bei anderen Vereinen so feiert haben. Fahrprüfungen bei den anderen Meistertiteln.
Ja, gut. Heute haben wir schon genug gegen St. Gallen geschossen. Ich glaube, kommen wir mal zu der nächsten Partie, zum Rhône-Derby, wie ich letztes Mal gelernt habe, beim letzten Spiel. Sion gegen Servette. Das war eine recht aufregende Partie gewesen. Und ich finde auch, Sion kommt immer wie besser in Fahrt. Also, vielleicht ist es auch wieder so ein der kurzfristige Trainereffekt, den man immer feststellt. David Bedoni hat dann aber auch prompt eine rote Karte kassiert und es ist heute jetzt auch gerade für zwei Spiele gesperrt worden. Ja, ich weiss nicht, wie ihr die Partie gesehen habt. Ich finde es ja, ist recht ein Auf und Ab gewesen. Und dann ja, der Stefanovic, der sich eher selten als Goalgetter beweist, hat dann am Schluss dann trotzdem noch Glück gehabt, den Ball neu geschoben. Ja, wie haben die das Spiel gesehen? Ich finde, der Punkt ist, ja, verdient teilt wurde.
Ja, wie du sagst, es war sicher eine sehr aufregende Partie gewesen, mit ziemlich Hin und Her. Sicher am Schluss da mit dem Ausgleichstreffer, wo es ein bisschen strittig war bezüglich Abseits oder nicht, wo man darüber diskutieren kann. Aber ich finde definitiv eine Punktdeteilung ist jetzt in dieser Partie fair gewesen. Ja, und wie du sagst, bei Sion ist sicher ein bisschen Ruhe gekommen, vielleicht auch, weil der Balotelli nicht mehr spielt, tut sicher auch gut, aber nein, ich glaube, es gibt auch wieder eine spannende Schlussphase um den letzten Platz, jetzt wo es dort auch wieder ein bisschen zusammengerückt ist, also ist spannend zum Beobachten, was jetzt da passiert im Wallis.
Balotelli, wie, da ist er denn jetzt gesperrt gewesen, ich habe mich noch gar nicht groß informiert, ist er gesperrt gewesen nach vier geilen Karten, oder noch wieder in einem Fitnesscamp irgendwie, oder ist einfach, ist schon nicht aufgeboten?
Ich glaube, er ist gesperrt gewesen, ja. Aber ich bin auch nicht 100% sicher. Vielleicht ist es auch wieder irgendwie eine Eskapade gewesen, wo er irgendwie im Ausgang war. Ja. Man weiß bei mir wirklich einmal nie, da ist schwierig, den Überblick zu behalten.
Die Spieler sind wirklich stehen um einiges besser da, wenn sie nicht um ihn herum spielen. Von dem her, ja, die Leistung ist jetzt sicher mal auf Superliga-Niveau gewesen, an dem Wochenende. Ist halt auch wieder einfach ein Punkt gewesen. Gegen Luzern hat man jetzt letzte Woche, finde ich, total unverdient gewonnen. Also, es müsste jetzt schon noch mehr kommen, um da, ja, definitiv irgendwie noch ein gutes Saisonende, können zeigen. Jetzt hat man noch, man spielt jetzt noch gegen jeden Gegner in der Super League noch einmal. Von dem her können sie da schon noch ein bisschen zeigen, aber ich glaube, ohne Balotelli sind sie wirklich better off. Definitiv.
Der Balotelli ist zumindest noch im Wallis, er war auf der Tribüne, ist einfach mehr wegen seinem Outfitting aufgefallen. Ich glaube, er ist aus dem Trainingscamp ist entlassen worden vom Constantin, er hat jetzt erbarmen gehabt. Jetzt hat er wahrscheinlich irgendwie zwei, drei Spins müssen machen im Garten vom Constantin, das ist wahrscheinlich jetzt vorbei, das Trainingscamp schon wieder. der Crivelli, ich weiß nicht, ob ist sein erstes Spiel wieder gewesen, nachdem er gesperrt wurde, ist jetzt für die letzte Spiel. Weißt du das gerade zufällig, Tim?
Ja, also im Göpp hat er dürfen spielen und jetzt das erste Mal wieder in der Meisterschaft, genau.
Ja, eben, er war recht auffällig gewesen, an beiden Goals beteiligt gewesen. Ja, ist nicht nur von seinem Look her und seiner Ausstrahlung, auch an sonst ein Spieler, der irgendwie auffällt, mit seiner ganzen Statur, die er hat, irgendwie, ich finde es eher, ist ein untypischer Spieler. Ja, im heutigen Profifußball sieht man eher selten, oder, Tim?
Ja, es gibt da völlig recht und ich sehe jetzt auch ihn nicht unbedingt als, ja, wahnsinns Ausnahmespieler. Also er lebt natürlich auch ein bisschen von diesen schnellen Flügelspielern, wo Servet hat, wo da immer gute Vorlagen auch können bringen. Also jetzt geht man schnell zum Göpp, zu der Göpp-Partie von letzter Woche bei Servet Lugano, wo einfach auch der Stefanovic Saug wahnsinnig schön hat für ihn. Sein Schuss ist dann abgelenkt. Also, ja, hätte man jetzt auch vielleicht sich ein bisschen mehr hoffen von ihm, gerade vor allem, wo sein Debüt ihm sehr glückt ist, im letzten Herbst. Aber, ja, ist cool zum Zuschauen, weil er eben, ja, ist ein guter Kasten. sieht man wirklich nicht alltags in der Super League, absolut.
Yes. Ja, vielleicht können wir auch noch eine kurze Fazit vielleicht mal zum Kevin Babu ziehen, wo jetzt, ich glaube, schon sein 10. Spiel schon für Servet jetzt absolviert hat. Irgendwie fällt mir der gar nicht auf. Also, er ist ein gestandener Bundesligaspieler. Jetzt auch der Premier League ist er gekommen, von Newcastle. Ja, hat sich irgendwie relativ schnell aufs Niveau. Von Fulham, oder West Ham. Genau. Aber eben. Oder Newcastle, keine Ahnung, alles. aber er hat sich relativ schnell aufs Niveau irgendwie angepasst von der Super League. Fällt ihm gar nicht speziell auf. Ich glaube, er hat erst ein Spiel gehabt. Ich glaube, im Köpp hat er ja sogar den Penalty noch verschossen. Ja, wie sehen das seine Entwicklung, Raffi? Denkst du, das reicht wieder für die Nazi, wenn er so weiterspielt? Wahrscheinlich eher weniger, oder?
Hey, momentan mit den Leistungen, die er auf dem Platz zeigt, sehe ich das in näher Zukunft nicht. Wie du sagst, er hat sich ziemlich schnell als Super League-Niveau angepasst. Irgendwo fehlt ihm wahrscheinlich einfach das Selbstvertrauen, wieder auf dem Niveau zu spielen, das er mal gehabt hat. Ich meine, er war mal ein absolut souveräner Verteidiger gewesen, aber irgendwo ist das wahrscheinlich bei Fulham komplett abhanden gekommen. Und jetzt, ja, also es ist sehr unauffällig, was er zeigt. Ich glaube, man hat sich schon mehr erhofft von ihm, was sie ihn geholt haben. Aber man weiß natürlich auch nie, was er ja hinter der Kulisse, neben dem Platz, für ein Vorbild auch für die Mannschaft kann sein. So Spieler mit solchen Erfahrungen können natürlich auch immer sehr helfen, die Jungen irgendwie zu führen. Darum ist es immer schwierig, es komplett oder das Gesamtfazit zu ziehen, aber auf dem Platz selber stimmt die Leistung noch nicht für das Kaliber, das er eigentlich ist.
So, dass seine Absicht, die er da wahrscheinlich sicher gehabt hat, um da nochmal seiner Karriere nochmal ein gewisses Sprungbrett irgendwie zu verleihen, dass das ein bisschen hinten rausgegangen ist bis jetzt. Also klar, es kann immer noch besser werden. So lange ist er jetzt noch nicht bisher wieder am Spielen, aber also, wie man schon gesehen, er geht schon rechts raus, macht er schon gute Läufe und es sieht zwar nicht immer wahnsinnig schön oder spektakulär aus, aber er kommt schon, also gerade im Göpp, eben, es ist extrem bitter gewesen, wo er dann den entscheidenden Penalty verschossen hat, die irgendwie denkt, dass es wird verschissen, wo er angelaufen ist, weil es einfach sehr viel Druck gewesen ist auf seine Schultern, er noch als Genfer und alles, aber ja, er ist sicher, für Servet ist er sicher der grössere Gewinn, als Servet für ihn ist. Ich glaube, so kann man sagen, auch einfach, weil sie mit ihm eine Identifikationsfigur geholt haben. Es gibt sicher, also ich sehe da zu Genf immer wieder mal Jungs mit dem Babu Libli jetzt wieder rumlaufen. Er ist schon ein cooler Spieler zum haben in der Super League, aber ob es für ihn funktioniert hat und ob es genug gut ist für die starke Nationalmannschaft im Moment, habe ich da auch eher ziemlich meine Zweifel.
Er hat einfach auch einen guten Mitspieler auf der rechten Seite mit Stefanovic, dann siehst du automatisch auch immer besser aus. Ja. Ich finde auch ein Babu, auch schon sein Aussehen, seine Ausstrahlung, das hat einfach schon ein bisschen Internationales. Also weißt, er fällt einfach wie mehr auf und ich finde, das hat auch schon viel bei Fußballern. Finde, da hat es auch eine gewisse Verbindung, dass wenn man rein schon vielleicht eine auffälligere Frisur hat, dass man irgendwie das Geld ein bisschen mehr auffällt auf gewissen Positionen. Ich weiss gar nicht, ob das wirklich dann ab und zu fast vermeidbar ist, um das dann ausblenden. Yes, ich habe gesagt, lassen wir mal den Samstag beiseite, kommen wir zum Montag. Am Sonntag ist ja nicht gespielt worden. Keine Ahnung, wieso eigentlich. Aber ja, am Montag ist gespielt worden. Teilig. Ja, aber es war auch Ostermäßig, oder?
Ja, aber wir haben keine Mannschaft in der Champions League oder.
Yes.
Fair.
Vielleicht müssen wir das nächste Mal eine ganze Woche verschieben, alles. Lugano gegen St. Gallen. Partie, wo St. Gallen hat glücklich noch den einen Punkt können noch abluchsen. Mit dem Akolo, der Last Minute und den Elfmeter verwandelt hat. Ich glaube, eher glücklich gewesen am Ende. Ich glaube, der Zeitler hat auch nach dem Spiel noch gemeint, lieber einen Punkt mitnehmen als gar keinen. Ja. Tipp, Raffi.
Aber es ist wahrscheinlich auch etwa eine der aufregendsten oder spannendsten Schlussphasen gewesen, von dieser Saison. Mit dem Auf und Ab von dem Gefühl von dem Führungstreffer oder dem Entscheidungstreffer. Und dann wird die Entscheidung oder die Szene nochmal angeschaut und dann geht es plötzlich in die komplett andere Richtung. Das ist natürlich bitter für die einen, aber für die anderen ist natürlich nachher das Hoch der Gefühle. Und durch das, also auch als Zuschauer, als neutraler Zuschauer, ist es sehr spannend gewesen und hat Spass gemacht zum Zuschauen.
Definitiv. Mega. Ich glaube, aus St. Gallen-Perspektive, also Tim, deine Brille, bist du eher happy gewesen am Ende mit dem Ausgang von der Partie, oder?
Ja, klar, musst happy sein. Es ist, die ganze Situation ist natürlich für den Zuschauer jetzt nochmal dramatischer, weil nachher Lugano noch ein ziemlich schönes Kontergoal dann macht, wo dann quasi wirklich den Sack komplett zugemacht hätte. Grundsätzlich ist aber das Hens ja schon eher ein klarer Fall gewesen. Und ist auch bei der, also auch der Grotschi Torti hat ja überhaupt nicht irgendwie, gross gejubelt, wenn er ja sonst wirklich gern macht. Also er hat wahrscheinlich schon geahnt, okay. Und auch die Spieler um den fucking nicht um, viele St. Gallen-Spieler sind dann auch nicht mehr, in die Rückbewegung gegangen, zum den Konto irgendwie können blockieren. Also, aber es ist so, wie es gelaufen ist, und dann noch der Akolo, wo sie wirklich schön souverän auch noch reinmacht, geht alles nochmal irgendwie gut gegangen und gleich halt wieder einfach nur ein Punkt. Also es machen halt beide wieder keinen Sprung geführt und es bleibt alles so ein bisschen wieder kleben auf einem Haufen.
Yes. Was mir einfach immer noch aufgefallen ist, das Wochenende irgendwie beim SRF, dass sie häufig einfach die Linie übernehmen vom Schiri und gar nicht widersprechen und irgendwie wollen eine Diskussion starten. Ich weiss nicht, du hast ja bei SRF gearbeitet, Raffi. Ist das auch eine interne Vorgabe, dass man da nicht unnötig Gesprächsstoff will generieren? Oder wie sind das immer angegangen?
Also erstens habe ich sicher mal nicht in dieser Abteilung gearbeitet. Darum habe ich da nicht direkten Kontakt mit dem gehabt. Aber es ist natürlich so, dass das SRF als Staatsfernsehen ja nicht... klar, irgendwo durch all Meinungen muss einbeziehen. Also ich wüsste jetzt nicht, ob das interne Vorgabe irgendwo ist, aber ja, ab und zu fragt man sich wirklich, könnte man das nicht mit einer kritischeren Brille betrachten?
Ja, vielleicht viele Entscheidungen werden auch so angenommen irgendwie und gesagt, ja, kann man so treffen, Schiri jetzt so getroffen, aber dann irgendwie... Ist mir irgendwie das Wochenende gerade bei mehr Aktionen aufgefallen, dass sie eigentlich dann am Schluss eigentlich immer die Linie übernommen haben vom Schiedsrichter und gar nicht irgendeine kritische Stimme dann irgendwie waren.
Ja, man geht einfach nicht so in die Tiefe. Also, man spricht es vielleicht schon schnell an, aber es wird dann nicht irgendwie nach einem Grund gesucht, wieso das jetzt so entschieden wird. Und das ist das, was mir einmal ein bisschen fehlt beim SRF.
Yes, Tim, hast du noch etwas zum Ergänzen? Bei dem Spiel?
Nein, du weißt, über was ich nachher reden würde, wenn ich eigentlich noch fast ein bisschen spannender finde, wie die aktuelle Super League. Und
das für mich ist ja, ja. Mega, das können wir sehr gerne noch ansprechen. Yes, kommen wir noch zu den anderen zwei Spielen, IB, GC. Ja, weiß auch nicht. Ich finde, genau die Aktion, jetzt kommt es mir gerade wieder in den Sinn, das war genau die Aktion vom SRF, die ich auch wieder gefunden habe. Es war lustig, wie sie das argumentiert haben. Iten, sein Penalty, den er am Anfang rausgeholt hat, ist für mich niemals ein Penalty. Aber sie haben gefunden, ja, kann man geben, muss man nicht, oder irgendwie so. Und am Ende ist es auch so entschieden worden. Aber IB, mit der bekannten IB Viertelstunde fast, 73 Minuten, hat der C-Sieger recht einen Pfund abgelassen. Aber aus meiner Sicht auch haltbar. Moreira springt wieder wahnsinnig durch die Luft, aber sieht spektakulär aus, als es dann effizient ist. Wie hast du gesehen, Raffi, kann man den Ball an einem guten Tag mal halten?
Ist... Ja, es ist natürlich ein Riesengeschoss, aber an ihm, am Moreira ist sicher nicht gelegen. Ich meine, auch mit der Parade, mit dem Penalty, was ich auch cool gefunden habe, mit der, wo er auf der Flasche geschaut hat, bezüglich wo der Schütz anschießt oder der Itten anschießt. Ich finde das immer etwas mega Spezielles, für den Goalie ein super mentales Spiel. Und für den Schütz macht es überhaupt nicht einfacher, weißt nicht, gehst immer noch in die gleiche Seite. Oder wechselst sie jetzt, wie der Goalie weiss, was dann schießt, ist ein Psychospiel in dem Sinn. Aber ja, der Schuss selber, es ist nicht ein fataler Fehler, beim Goal vom Cesiger. Aber an einem guten Tag kann man den eigentlich auch heben. Ich finde, da stimme ich dir schon zu, ja.
Ja, es könnte gut sein, dass auf dieser Flasche hinten drauf irgendwie Iso-Stahl gestanden ist und es ist einfach, ein absolutes Mindgame. Also, das stimmt genau. Obwohl ja, eben der Itten hat ja eigentlich bis jetzt die Saison wirklich Penalties irgendwie überall im Goal irgendwie angekämmert. Das ist sehr ein sicherer Schütz, der nicht auf das gleiche Ort anschießt. Und ja, irgendwie hat es gleich funktioniert. Ja, aber es hat nachher gleich das Traumgoal gebraucht vom Cesiger. Und gleich ist der Sieg natürlich sehr verdient. Auch der Mesha Kilia, wo finde ich, wie das ganze Spiel lang super angerannt ist und einfach, ja, dann auch das 2-0 schön vorbereitet. Finde ich, kann man ihn auch mal nochmal schnell da hervorheben, obwohl er ja so oft nicht einmal gespielt hat, die Saison. Genau. Also hat er da wieder starke Leistung auf den Platz gebracht, wie auch schon gegen Basel im Cup.
Ja, es ist einfach IBE, wo momentan die Konstanz und die Ruhe ins Spiel bringt. Sie müssen selbst auch die Spiele, was nicht grandios spielen, sie bringen trotzdem irgendwie so auf den Platz die Siegermentalität und das zeigt sich nachher in der Tabelle. Die Dominanz, wo Basel so lange ausgemacht hat, ist jetzt zu Bern angekommen.
Absolut. Ich finde auch eben, du hast es gerade auch im Gesicht gesehen vom Item, wie er sich aufgeregt hat nach dem Penalty, so ein bisschen die Mentalität von IB. Die sind weiterhin sehr motiviert, obwohl es vielleicht nicht immer so aussieht, laut Resultat, weil es erst am Ende dann vielleicht ab und zu nochmal pacen und mal ein bisschen aufschalten, aber es sind einfach weitaus überlegen. Ich glaube, GZ hat das ganze Spiel aus keine richtig reelle Chance gehabt, dort wirklich etwas mitzunehmen. Ja, ich hätte noch gesagt, wir kommen zur letzten Partie. Winterthur auf der Schützenwiese gegen den FC Luzern, wo relativ viele Luzerner Fans mitgereist sind. Ja, Latayev, der das erste Mal wieder von sich, auf sich aufmerksam gemacht hat mit seinem Kopfballgoal. Und der Jader mit dem 1-0, ein riesen Schuss. Ich weiß gar nicht, ob der das so geplant hat, aber wenn er geplant war, dann Hut ab. Ein geiler Schuss gewesen. Ja. Wie haben die Partie eingeschätzt? Haben die gedacht, ja, okay, Winterthur geht vielleicht wieder mit der gleichen Grundeinstellung so ein bisschen ins Spiel rein, erste Halbzeit und dann mal ein bisschen schauen, was die zweite Halbzeit dabei rausspringt?
Ja, ich weiß auch nicht, ob es viel mehr könnt, gell? Also, sie müssen irgendwie so ein bisschen schauen, okay, wie fällt und steht der Match sind, aber eine gewisse Anzahl, oder ja, eine gewisse Menge an Energie, irgendwie hat man das Gefühl, wo sie irgendwie gut einteilen und irgendwie klingt dann Bruno Berner bei den meisten Matches sehr gut. Weil ja, sie haben sich schon sehr gefangen in dieser Liga, aber ja, man hat wirklich immer das Gefühl, sie geben alles und es ist jetzt auch ein bisschen vielleicht was gegen sie gelaufen, gegen Luzern, also sie haben schon viele gute Chancen gehabt, gerade noch der Dais, wo ein, zwei Mal über links gefährlich gekommen ist und es dann einfach knapp verpasst hat, zum noch abschliessen richtig. Aber ja, ich bin immer noch überzeugt, dass Winti nicht auf dem letzten Platz die Saison beendet.
Ja, ich finde es auch bewundernswert, wie Winti trotz dem Tabellenplatz immer wieder mutig anrennt und ja, um jeden Böllen kämpft. Ich meine, in der Schlussphase haben sie doch nochmal sehr können Druck machen. Und für einen Aufsteiger ist das eigentlich ja nicht immer selbstverständlich, dass selbst die grösseren Clubs vor so Schwierigkeiten führen. Also, von dem muss man sicher auch den Hut ziehen, wenn man sieht, was die für Möglichkeiten haben im Vergleich zu der Konkurrenz. Aber ja, es langt dann eben doch oft
leider nicht. Ja, das war genau das, was ich meine Kollegen vor zwei, drei Wochen gefragt habe, wie der Berner sich eigentlich so ein bisschen einstellt vor dem Spiel. Und er dann auch gemeint, also intern sind sie dann schon kritischer, sind sie dann schon auch, probieren dann ja, mehr rauszuholen, probieren aggressiv zu spielen. Und gegen extern probieren sie eher so ein bisschen den Ball flach zu behalten. Und das ist alles sehr gezielt. Also das ist vom Berner schon clever auch gemacht. Also intern tun sie schon auch ein bisschen anders, wie man es vielleicht von extern vielleicht wahrnimmt. Ja, aber ich glaube, für Luzern mal wieder wichtig, mal wieder einen Sieg zu fahren. Ja, ist alles immer noch sehr eng, also mit St. Gallen, Lugano, alle, die 36 Punkte haben, also ist gegen oben vieles möglich, aber auch gegen oben kann es dann auch wieder schnell gehen. Ja, du hast es vorher schon angesprochen, Tim, wir wollen noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das wir letzte Zeit fast überall können lesen das Riesenthema der Schweizer Medien, der Sascha Rufer, wo nicht das erste Mal auf sich aufmerksam macht, sondern schon häufig eben das Fettnäpfchen eintritt. Ja, ich weiss nicht, wie ihr das Ganze gesehen habt. Ist es berechtigt oder wie das so viel das große Geschichte drumherum gemacht? Vielleicht Tim, deine Einschätzung dazu?
Also der Sascha Ruf hat ja dann ziemlich proaktiv reagiert auf das Ganze, weil er es auch hätte müssen, weil ich würde sagen, sein Job auch ziemlich in Gefahr war. Nachdem das...
aber erst noch ein paar Tage.
Ja, voll. Vielleicht müssen wir noch ganz kurz erklären. Also rund um die Doku, The Pressure Game, rund um die Schweizer Nazi-Doku, hat Sascha Rufer am Regisseur ein Interview gegeben. Und das Interview ist dann irgendwann fertig gewesen. Die Kameras sind weitergelaufen. Und dann ist eine Aussage vom Sascha Rufer gefallen, wo wortwörtlich etwas so gegangen ist, Caniciaca ist viel, aber er ist kein richtiger Schweizer. Oder ist kein Schweizer. Macht dann aber einen Unterschied. Die Aussage ist dann halt sehr aus dem Kontext raus, aufgegriffen worden und, die Wochenzeitung, die WOZ hat dann, publiziert, dass der Satz 1:1 so wiedergegeben und hat gesagt, ja, dass das auch schon einfach rassistisch sei, wenn er so etwas sagt. Und ja, das Ganze ist sehr tricky, gerade weil die ganze Debatte eh schon ein bisschen heikel ist. Caniciaca und Sascha Rufer, da hat so eine gewisse Vorgeschichte. Eben hat dann ein paar Tage später ganz viele Medien und Journalisten eingeladen und denen dann quasi vor verschlossenen Türen die ganze Sequenz, wo aufgenommen worden ist, eben nachdem dass das Interview ist offiziell eigentlich, oder nachdem das ihm gesagt worden ist, das Interview ist jetzt fertig. Dort hat man dann das Ganze ein bisschen besser können verstehen. Klar ist es eine dumme Aussage, er hat sich wieder zu etwas hinreissen lassen, was nicht gescheit ist, weil ich weiß nicht, ob er sich bewusst ist, aber er hat im Schweizer Fußball eigentlich, also Fußballjournalismus hat er so die höchste oder die wichtigste Position, er kommentiert, Spiel von der Schweizer Nationalmannschaft, die wichtigste Mannschaft ist in unserem Land. Und ja, jetzt erntet er halt Kritik wieder. Und ja, es könnte einem jetzt leid tun, eben, weil es einfach so komplett aus dem Kontext rausgenommen worden ist und es ist jetzt bitter gelaufen für ihn. Andererseits, wenn Kameras laufen und ja, es ist einfach wieder mal nicht allzu clever gemacht von ihm. Plus hat er sich auch jetzt wieder nicht entschuldigt. Also er steht wieder zu und ob jetzt da die gescheitste Strategie ist in dem Augenblick, ja, lässt sich auch ein bisschen bezweifeln. Er wird jetzt gar nicht Caniciaca treffen und mit ihm das Ganze ausbaden oder ausreden sozusagen. Ja, was meint ihr? Ist sie rassistisch, die Aussage?
Oder? Vielleicht willst du anfangen, Raffi?
Ja, also eben, wie du sagst, es ist immer schwierig zum sagen, was damit gemeint ist, wenn so eine Sequenz aus dem Kontext gerissen wird. Aber es zeigt einfach wieder mal, dass er ein ziemlicher Schnurri ist und, nicht so das Feingefühl hat, wie man sich ausdrücken sollte. Ist ja auch nicht wirklich sein erstes Mal gewesen. Vor allem er, der in einer Branche arbeitet, wo du eigentlich weisst, dass, alles, irgendwie in die Öffentlichkeit gelangt, ist es, ja, es ist unglücklich. Leid tut man sicher nicht. Aber, ja, es ist immer schwierig, ein Fazit zu ziehen, wenn du nicht weißt, was wirklich gemeint ist. Aber ich finde, er hätte es eben, wie du sagst, öffentlich sicher können besser handeln, mit einer Entschuldigung oder mit einer richtigen Erklärung, an die Öffentlichkeit und an die Person, oder an Chaka, was jetzt in dem Fall getroffen hat. Ja, er bleibt einfach ein Hot Topic in der Schweizer Medienszene, ob er es will oder nicht. Aber ja, das Feingefühl fehlt ihm ganz, ja, bestimmt. Ich glaub,
vielleicht ist er eher auch untypisch, also vielleicht gar nicht überleiten ab und zu, was er sagt. Ich habe auch heute irgendwas auf LinkedIn gelesen, dass man das auch eher unprofessionell ist, dass man 45 Minuten ihn filmt und dann am Schluss eigentlich nur eine Minute oder eineinhalb Minuten von ihm reinschneidet. Dann werden halt relativ viele Aussagen von ihm dann halt Dinge ein bisschen verzerrt dargestellt oder falsch dargestellt. Und ich glaube, er hat ja vorher das Bildmaterial, das Videomaterial bekommen und dann hat er gemeint, okay, die Aussage hätte er nicht so treffen wollen. Also er ist sich schon bewusst gewesen. Es ist nicht so, dass er das eigentlich auch wollte, dass das in die Öffentlichkeit kommt, sondern es hat ja jemand von den Leuten, die involviert waren, also es sind x Firmen involviert gewesen, SRF, diverse Cutter, irgendjemand hat das irgendwie in den Medien zugesteckt und dann ist es halt so an die Medien gekommen und ich glaube, am Ende ist es darum gegangen, er als Führungsperson, so seine Mentalität, sei alles andere als schweizerisch. So hätte es wir meinen und er hat wahrscheinlich auch wieder falsch ausgedrückt.
Ja, eigentlich ist es mehr so ein bisschen, look, er ist selbstbewusst, er geht an eine Weltmeisterschaft an und sagt, hey, ich würde gewinnen. Was natürlich sehr unschweizerisch ist, er nimmt kein Blatt vor das Maul und ja, ist sich auch nicht schade, irgendwelche Aussagen zu machen. Ja, und gleich eben gerade wegen dieser Vorgeschichte und so könnte, ja. Aber in dieser Doku, da man ja nicht rausschneiden, zum Beispiel, wo er sagt, ein Beat Feuz will sich irgendwie nur das Tattoo stechen lassen vor dem Lauberhornrennen. Das sind auch wieder, es ist wieder so, ja.
Ja, das typische Bild, das man halt von einem Schweizer hat, weißt du, das ist einfach das typische Klischeebild. Aber ja. was ich auch mehr lustig finde, einfach jetzt, wie alle Medien sich wieder drauf einschiessen. Ich meine, eben, ich glaube, keiner hat sich vorher bei ihm gemolden gehabt. Und es ist einfach ein gefundenes Fressen und wahrscheinlich hat jeder Herausgeber die meisten Klicks mit diesem Beitrag gemacht, gerade den letzten Tag. Und wenn man es jetzt ganz objektiv vergleicht, jetzt irgendwie in Deutschland, wäre das wahrscheinlich eine normale Aussage von Lothar Matthäus bei einem Spieltag, wo er letzte Woche auch den Oliver Kahn zusammengeschissen hat. Ist einfach die Schweiz einfach mit unserer Grundhaltung, wo wir einfach sehr heikel sind, jetzt einfach gerade auch, besonders gerade bei dieser Debatte, oder wenn es um Schweizer Nazi geht, und das ist schon, hat auch eine längere Geschichte schon hinter sich, jetzt mit dem Doppeladler im Spiel gegen Serbien. Ich glaube, das hat so die gewisse Brisanz, wie so, dass jetzt auch so das Ganze so ein bisschen aufgekocht ist.
Ja, und es ist sicher auch aufgekocht, weil es halt, eben, du vergleichst es mit Deutschland, aber dort sind es auch Privatsender, wo ganz spezifisch so polarisierende Experten einladen, wohingegen in der Schweiz ist das Staatsfernsehen, wo man eher so ein bisschen objektiver, nicht so extreme Aussagen machen. Also ich glaube, das hat schon nochmal ein bisschen Einfluss, wieso dass es auch so übergekocht ist.
Jetzt in Deutschland hätte da keine Konsequenz, aber wenn es dort um Nationalmannschaft geht, also wenn jetzt irgendwie ein Bellaretti sich zu so einer Aussage irgendwie gerungen hat, könnte gut sein, dass der dann direkt weg wäre. Also weißt du, wenn irgendwie ein Bild wäre, dass man dem jetzt seinen Ruf zerstört, dann wäre da mega schnell möglich, habe ich das Gefühl. Eben, aber wie gesagt, Kontext ist nicht zu unterschätzen und sollen wir zu etwas Weicherem kommen? Sollen wir zu unseren obligaten Kategorien kommen? Was meinst du?
Ja, voll. Eben, ich glaube, was man vielleicht auch festhalten kann, eben, er hat vielleicht einfach auch unterschätzt, wie schnell eben durch Social Media oder durch die Medien so Sachen dann verbreitet werden. Er hat am Anfang wahrscheinlich gedacht, okay, das ist vielleicht gar kein grosses Ding, oder? Aber er hat dann plötzlich festgestellt, er ist eigentlich auf jeder Titelseite mit seinem Gesicht, mit seinem Namen. Und das war wahrscheinlich dann auch unangenehm gewesen. Eben, hat er gesagt, vor dem Sohn und kann ich was. Ja, genau, kommen wir sonst noch zu unseren Kategorien. Die erste Kategorie, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, Raffi, Spiele vom Weekend. Musst du vielleicht auch erst ein paar Sekunden Gedanken machen. Für mich ist der Kunde, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, vom FC Zürich. wo ja, einen guten Eindruck gemacht hat, wo ja, das Basler Mittelfeld nie einen richtigen Zugriff auf ihn hatte. Ein Burger, ein Xhaka, Zweikämpfe unterlegen waren. Ja, das war für mich das Spiel vom Weekend gewesen. Und dann auch mit seinem, ich glaube, es war das erste Goal für die FC Zürich, Gewaltschuss. Da hat es wirklich einen kurzen Knall gegeben im Kreis 4 oder Kreis 5. Ja. Für dich, Tim, wer ist das Spiel vom Weekend?
Ja, also der Schuss vom ja, vom Kunde werde ich auch nicht so schnell vergessen. Das ist ganz klar, da sehen wir auch nicht alle Tage in der Super League. Ich würde trotzdem sagen, für mich, Mesha Kelia, ich weiß, er hat mir schon mal ein, zwei Mal genannt als Spieler von der Runde in diesem Podcast, aber ja, wie der einfach unermüdlich angerannt ist, ja, obwohl sie eigentlich eben nicht einmal unbedingt noch müssten gewinnen, sie werden sowieso in etwa zwei Wochen Meister. Ist einfach, ja, macht Spaß, dem zuzuschauen, und ich hoffe für ihn auch, dass er nochmal irgendwie, dass er jetzt nochmal richtig kann seiner Karriere einen Schub geben und vielleicht auch dann im Ausland irgendwie, ja, die Leute kann begeistern.
Ja, also ich hätte mich jetzt eigentlich am Linus angeschlossen, aber da ich mich nicht möchte wiederholen, hätte ich jetzt sonst noch hervorgehoben den Aliseda von Lugano, der mit seinem Traum-Solo den Führungstreffer eingeleitet hat, in dem Sinn, wo er da die 4, vielleicht sogar 5 Spieler auf der linken Seite ausgetanzt hat. Das ist auch etwas, wo man ja nicht alle Tage in der Super League sieht. Und die Ballkontrolle, das ist ja sehr schön zum Zuschauen gewesen. Darum ja, würde ich mich sonst den wählen.
Sehr gut. Yes. Tim, du hast heute wieder 3 Fragen vorbereitet, hast du mir vorher gesagt. Ich bin gespannt, was uns oder was mich erwartet. Ja, willst du gerade losschiessen?
All die Fragen, die sind ein bisschen Transfermarkt basiert. Ich weiss, du hast das gerne, Linus, darum nimmst du mir Wunder, wie du jetzt abschliessest. Also jetzt haben wir immer ein bisschen von der Dominanz von eBay ja geredet, wieder die ganze Stunde. Ja, aber welche Mannschaft in der Super League hat eigentlich den höchsten Marktwert laut transfermarkt.ch? Vielleicht kann gerade mal der Raphael anfangen, das denn?
Also ich würde sagen, das wäre ein klarer Fall für den FC Basel. Die haben ja so viel junge Talente in ihrer Mannschaft. Darum würde ich jetzt sagen, Basel. Ich weiss aber auch nicht, ob jetzt da wir einfließen, dass halt viele davon ausgelehnt sind. Aber ich glaube, mit diesen grossen, mit diesen Riesentalenten von diesen grossen Vereinen steigt natürlich doch auch der Marktwert extrem. Und auch, weil es europäisch, ja, weiterhin eine der einzigen Mannschaften sind, die Resultate erzielen. Und das hebt natürlich den Marktwert auch nochmal extrem an.
Ja, das ist ein guter Guess, aber ich glaube, es ist trotzdem IB. Ich glaube, der wertvollste Spieler mit Abstand in der Super League ist der Fabian Rieder. Ich glaube, über 10 Millionen hat er, und da kann kein FCB Spieler mithalten. Darum sage ich, es ist IB, und eben, sie haben auch sonst ein paar Top-Spieler dabei, wie ein Elia, wie ein Iten, die da sicherlich auch einen rechten Marktwert haben. Und bei Basel sind viele auch stagniert, ja.
Jetzt hast du nicht nur meine erste Frage beantwortet, eigentlich kann ich als zweite Frage noch wollen, der wertvollste Spieler in der Super League.
Ja, eben. Tim, du hast ja gesagt, das ist ja mein Expertengebiet. Da eben, ja, fühle ich mich zu Hause, weißt
du? Ja, Fabian Rieder allein ist ein Marktwert von 15 Millionen laut Transfermarkt. Und ja, IB ist klar die Mannschaft mit dem höchsten Marktwert mit 62 Millionen Euro. Ich habe mir genau das Gleiche.
Aber meint ihr, der Rieder wechselt im Sommer?
Es wird schon langsam Zeit, würde ich sagen. Also jetzt mit seiner WM-Kampagne nachher gegen Brasilien hat er können spielen von Anfang an, macht eine super Leistung in der Super League, aber er hat halt gleich europäisch noch nicht wirklich sich können zeigen. Von dem her, es wird sich, ja, wir werden es sehen.
Also ich bin einfach gespannt, wie IB da wieder umgeht, also mit dem Spieler, aber auch mit dem Verein, weil die fahren eine ganz andere Strategie wie damals mit dem Bernhard Häusler in Basel, wo man eigentlich gesagt hat, wenn ein Spieler will gehen, lässt man ihn ziehen. Das ist in Bern nicht der Fall, sondern in Bern muss vor allem die Ablöse stimmen, also vor allem gegenüber dem Verein. Und wenn die nicht stimmt, dann sagt der Christian Spiecher nein, der Vertrag oder der Transfer kommt nicht zustande. Und mal schauen, also ich glaube, ein Rieder ist kein dummes Spieler, wird sich den nächsten Schritt genau überlegen, aber hat auch häufig damit zu tun, dass dann ein Club eigentlich ja eine Frage kommt, wo eigentlich dann vielleicht gar nicht die Summe kann dann stemmen. Also ich finde, das ist so ein bisschen ein Widerspruch zum Teil, wo auch Bern zum Teil hat. Ja.
Ja, ist auch erst 21, also von dem her, wenn er jetzt erst die ein oder zwei Jahre wechseln, wäre es natürlich auch noch absolut okay. Okay, in dem Fall, ja, also zweitwertvollste Mannschaft ist natürlich der FC Basel dann mit 45 Millionen, danach kommen recht viele Mannschaften mit um die 25 Millionen Euro ungefähr. Und jetzt, wie du die zweite Frage ja schon beantwortet hast, vielleicht können wir noch schnell raten, welche zwei Spieler dann direkt nach dem Fabian Reda kommen auf dem Transfermarkt aus der Super League. Also nur zwei vom Wert.
Ich nehme an, vielleicht weiss nicht, ob jetzt die letzten Transfer-Updates sind, aber dann müsste eigentlich ein Zeki Amdouni eigentlich mittlerweile auch drauf sein als Nationalspieler, aber jetzt die zwei Goals sind sicher noch nicht eingerechnet. Oder ein Dan Ndoye, wo ja eben im Winter, ich glaube mit 25 Millionen hat man plötzlich mal spekuliert, dass der geht. Das sind jetzt meine zwei, ja.
Sind jetzt beide noch nicht drin.
Also ich hätte jetzt auch gesagt. Ich
sehe absolut deine Argumentation. Es wäre wahrscheinlich jetzt auch eher so, wenn es nochmal Updates gibt. Für jetzt sind es aber noch zwei andere. Ein anderes Talent.
Ich hätte jetzt auf den Sekiri getippt. Zum einen. Und der Diouf von Basel, der in der französischen Junioren-Nationalmannschaft spielt. Das heisst sicher auch, dass er relativ.
Nein, wahrscheinlich ich noch mal überlegt, denn Kevin Babu müsste eigentlich noch dabei sein, oder?
Nein, der ist nicht dabei. Der ist eben nicht dabei. Der kommt erst auf Platz 8 mit 5 Millionen. Aber es gibt viele mit 5 Millionen natürlich. Also, das ist natürlich immer alles eben laut Transfermarkt. Aber Nummer 2 ist Kastriot Imeri, also nochmal ein IB-Spieler mit 7 Millionen Euro. Mhm. Und Nummer 3 ist Adon Yashari, der natürlich als, ja, auch eines von den Top-3-Talenten in der
Schweiz. Ja, klar, klar.
Okay, in dem Fall noch ganz kurz zu der letzten Frage, und zwar der FCB hat ja als nächster Gegner Nizza, OGC, in der Conference League. Jetzt eben haben wir gesagt, 45 Millionen ist der Transfermarkt vom FCB. Wie viel ist denn der von Nizza jetzt so als kleiner Vergleich vor dieser Woche?
Oh, ich habe es gerade letztens gegoogelt im Fall. Ich habe es gerade gegoogelt letztens, weil ich kurz mal die Mannschaft anschauen. Ich glaube, es ist etwas mit 6 drin. Entweder ist es 160 oder 260. Irgendeines von beidem, meinte ich. Aber wahrscheinlich bei Nizza macht das 160 Millionen mehr Sinn, als ich sage 160 Millionen.
Ich tue jetzt lowballen und sage 150 Millionen.
Es sind ein bisschen mehr, es sind 135,6. Also vielleicht hast du dort deine 6 noch irgendwie drin gehabt. 235,6. Einiges, aber vielfaches mehr als der FCB. Und der wertvollste Spieler ist der Todibo, Innenverteidiger, der auch französischer Nationalspieler ist. Ein Marktwert von 30 Millionen. Spielt aber, glaube ich, auch nicht wahnsinnig oft in der französischen Nation, wenn sie mit Irrtum vorbehalten. Aber ja, nicht schlecht gemacht, Jungs. Bei den Spielern haben wir 2-3 halt wichtig
gegessen,
aber
gut. Danke dir. Ja, ich meine, Basel, danke.
Danke.
Wir haben ja zwei Spieler beim FCB in der Reihe, die nicht so Vergangenheit haben. Also für die ist sicher auch spezielle Partie. Ja, genau. Ich glaube, wären soweit am Ende. Vielen Dank fürs Vorbeischauen, Raffi. Hat Spass gemacht.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Auch dir danke, Tim. Du musst jetzt auch gerade weiter.
Danke, Linus und Raffi. Ich lasse sehr gerne mal in Fika Time Podcast rein.
Das ist gut, lass mich wissen, was der Verhalt ist. Schlage euch beide dann das nächste Mal wieder mal ein.
Genau, kannst du mal eine 4-Runde machen. Ja, sehr gut. In dem Fall, schönen Abend euch und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Macht's gut und bis nächste Woche. Bye-bye.
Ciao zusammen. Ciao.
Tschüss zusammen.
Hakan! Hakko!
Das ist nur ein Goal!
Ich denke, ich bin Profifußballer und bin da nicht zum Lieblingstäuschen.
Lass du mir Respekt!
Ich habe fertig.